Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute Vormittag begleiten uns einige Verse aus dem 62. Kapitel des Jesaja-Buchs. Dort heißt es: O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen's auch essen und den Herrn rühmen. Und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Gehet ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Liebe Schwestern und Brüder, man versucht ja immer so einen spannenden Einstieg zu finden und manchmal gelingt es nicht so ganz, weil die Versuchung natürlich groß ist. Die Versuchung ist groß, diesen Text erstmal, so wie es sich gehört, in seinen geschichtlichen Zusammenhang zu stellen. Und damit langweile ich Sie jetzt erstmal ein bisschen. Das Jesaja-Buch hat einen Namen, aber drei verschiedene Autoren. Den ersten, den zweiten und den dritten Jesaja. Proto, Deutero und Trito Jesaja. Und die Botschaften, die sie verkündet haben, waren unterschiedlich, weil sie auch in unterschiedlichen Zeiten stattgefunden haben. Der erste Jesaja, der hat gewarnt, der hat die Bewohner Jerusalems gewarnt: Verlasst euch nicht auf euch selbst, verlasst euch nicht auf eure eigene Stärke, auf eure klugen Gedanken, auf eure Entwicklungen, verlasst euch mehr auf Gott. Wir wissen, großartig gehört wurde er nicht. Es kam ein Gericht. Die Babylonier haben 585 vor Christus Jerusalem erobert, die Stadt teilweise geplündert, manches zerstört und viele der Bewohner weggeführt. Dann war erstmal Sendepause, bis der zweite Jesaja kam, der mit den Worten tröstet: Tröstet mein Volk, was Georg Friedrich Händel ganz wunderbar in seinem Messias vertont hat: Diejenigen, die am Boden lagen, die am Boden zerstört waren, wieder aufrichten wollte, kommt nach Haus, baut wieder auf. Und dann kam der dritte. Nachdem alles wieder zusammengefügt war, der Israel gesagt hat, welche Rolle sie zu spielen haben, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen um sie herum. Und dann ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht, was Sie gestern Abend gemacht haben, aber ich habe gestern Abend noch einen uralten James Bond angeguckt. Von 1969. Mit einem relativ unbekannten James Bond. Und irgendwann zwischendrin, naja, Sie wissen ja, bei James Bond gibt es jede Menge junger, hübscher Frauen. Und die waren auch angezogen, so in den Farben der Ende 60er Jahre. Giftgrün, knallgelb, groß gemusterte Kleider. Und ich habe zu meiner Frau noch gesagt: Schau mal hin, sowas wird heute kein Mensch mehr anziehen. Und sie hat gerade eine Zeitschrift, einen Katalog in der Hand gehabt und gesagt, schau da mal hin, das ist jetzt neu. Und es war genau die gleichen Muster. Erkenntnis daraus war eigentlich, es gibt anscheinend nichts Neues unter der Sonne und alles wiederholt sich. Dann kam es so eine Idee. Wenn sich tatsächlich alles wiederholt, was könnten denn der Erste, der Zweite und der Dritte Jesaja uns gesagt haben und wann hätten sie auftreten müssen? Dann habe ich mir vorgestellt, na, der erste Jesaja, der Warnende war, der dann Unheil angekündigt hat, das eingetreten ist, der hätte vielleicht in unseren Breiten im Jahr 1935 auftreten können. Oder früher oder später, um den Dreh. Hätte sich auf die Plätze gestellt und gewarnt. Gewarnt vor menschlichem Größenwahn, vor Überheblichkeit, hätte gewarnt vor Ungerechtigkeit, hätte gerufen, zurück auf den Weg Gottes und wäre vermutlich auch nicht gehört worden. Wann hätte der zweite Jesaja auftreten können? Da habe ich mir vorgestellt, vielleicht im Juni 1945, als alles am Boden lag, alles zerstört war, durch eigene Schuld und schuldhaftes Verhalten, vor dem der erste Jesaja immer gewarnt hat, wo die Befürchtung auch groß war, wenn man so an Morgentauplan und Ähnliches denkt, dass nach dem Niederschlag das endgültige Zertreten kommt, wo ein Prophet auftritt wie der zweite Jesaja und sagt, tröstet euch, es geht aufwärts. Gott hat euch trotz alledem nicht verlassen. Ihr könnt wieder nach vorne schauen. Ihr könnt wieder aufbauen. Ihr könnt wieder Leben und Werte schaffen. Aber was ist mit dem dritten Jesaja? Wann hätte er auftreten sollen? Vielleicht würde er heute auftreten und würde uns sagen, schau doch mal, Gott hat euch wieder aufgerichtet, hat euch wieder viel von dem geschenkt, was in der Vergangenheit schuldhaft zerstört wurde. Schaut nicht nur auf euch selbst, auf euer eigenes Wohlergehen, sondern schaut über den Tellerrand hinaus. Vielleicht würde uns der dritte Jesaja sagen, überlegt mal, was ihr tun könnt im Zusammenhang mit wachsender Armut. Was könnt ihr tun im Zusammenhang mit den Unsicherheiten, was die Währung betrifft? Wo könnt ihr eine besondere Rolle, eine besondere Position einnehmen? Wir würden dann vielleicht fragen, aber wie denn? Was können wir tun? Auch da gibt uns unser Text eine ganze Reihe von Hinweisen. Der dritte Jesaja schreibt zum Beispiel, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe. Paulus hat es anders umschrieben. Er hat geschrieben, betet ohne Unterlass. Aber das nicht eben als Bußübung oder als Selbstreflexion, sondern wirklich aus der inneren Grundhaltung heraus, wir können von Gott etwas erwarten. Manchmal lässt er sich sogar zwingen. Beispiel gibt ja die Begegnung Jesu mit der kananäischen Frau, die er wegschickt und sagt, zu euch bin ich nicht gekommen, Ich bin nur für die Kinder Israels da. Und sie überredet und redet mit ihm. Aber Herr, essen denn die Hunde nicht von dem, was von der Herren Tische fällt? Und Jesus lässt sich überzeugen. Gott lässt sich zwingen. Nicht in allen Fällen. Nicht in allem, was wir uns wünschen, nicht in allem, was wir für richtig halten. Aber er lässt sich zumindest zwingen, sein Auge drauf zu werfen, was unser Herz beschwert. Der dritte Jesaja, er verkündet nicht mehr Unheil, sondern Wohlergehen. Verkündet Frieden. Und bringt dann auch noch dieses Beispiel. Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben. In der letzten Woche waren auch wieder die Nachrichtenkanäle voll davon, dass es gerade in den Gegenden dieser Welt, in denen das meiste Getreide dieser Welt wächst, eine verheerende Dürre gibt. Und dass die Angst immer größer wird, gerade in den Ländern, die sich selber nicht ernähren können, dass ausgerechnet die, die immer Überschüsse produziert haben, sie nicht mehr versorgen können. Welche Feinde können heutzutage das Getreide essen, das Menschen zum Leben brauchen? Da gab es diese Woche auch einen Aufruf, nach Amerika gerichtet. Hört doch bitte auf, stoppt sofort die Herstellung von Biosprit aus Mais. Denn der Mais, der jetzt noch gelagert ist, wird gebraucht werden, um die Ausfälle der kommenden Ernte auszugleichen. Die Reaktion interessanterweise war ablehnend, zumindest verhalten. Und da mache ich schon einen Feind aus. Wenn die Versorgung mit Energie, damit man Auto fahren kann, was man ja mit anderen Energieformen auch tun kann, wichtiger ist, als den Hunger der Menschen auf dieser Welt zu stillen. Das sind für mich die Feinde ausgemacht. Das sind die falschen Gedanken. Das sind die falschen Wertigkeiten. Nur weil vielleicht aus dem Liter Biosprit auch noch mehr Gewinn zu zielen ist, als aus dem Kilo Maismehl. Wie kann man es machen? Was lässt sich ändern? Wo können wir heutzutage die Worte des dritten Jesaja für uns fruchtbar machen? Horchen wir noch mal rein bei ihm. Bereitet dem Volk den Weg. Macht Bahn, räumt die Steine weg. Richtet ein Zeichen auf für die Völker. Der Satz kommt uns ungeheuer bekannt vor, aber mit einem anderen Zusammenhang. Was uns geläufiger ist, ist bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, er kommt gewaltig. Was uns geläufiger ist, das ist auch die Ankündigung des zweiten Jesaja, bereitet wieder einen Weg der Rückkehr. Aber hier bereitet dem Volk den Weg. Wer ist jetzt dieses Volk? Nehmen wir zunächst einmal an, wir hören dieses Wort für uns. Bereitet dem Herrn, nein, bereitet euch den Weg hin zu Gott. Räumt die Steine weg. Welche Steine liegen denn auf diesem Weg zwischen uns und Gott? Manche dieser Steine sind Felsen, dass wir Gott dahinter gar nicht mehr erkennen. Manche sind kleine Kiesel, die wir übersehen und über die wir dann stolpern. Bereitet einen Weg, der zu Gott führt. Bereitet euren Weg. Strauchelt nicht, vergesst ihn nicht, und überseht ihn nicht hinter den Steinen, die es noch wegzuräumen gilt. Aber nicht nur wir sind das Volk, das hier gemeint ist. Auch wenn der Spruch, wir sind das Volk, in unseren Landen eine wunderbare Geschichte hat. Wir sind als christliche Gemeinde auch diejenigen, die nach Gottes Willen den Weg bereiten dürfen für andere. Der dritte Jesaja sagt, richte dein Zeichen auf für die Völker. Damals in Jerusalem war dieses Zeichen, das aufgerichtet sein sollte, der strahlende Tempel, der Wohnsitz des Namens Gottes. Wir haben auch viele Zeichen aufgerichtet. In einem dieser aufgerichteten Zeichen sitzen wir gerade. Ein wunderschönes Zeichen. Aber es will strahlen. Es will nicht nur die Vergoldung innerhalb dieser Kirche strahlen, sondern das Zeichen, es will durch uns strahlen. Die Frage ist, wo bereiten wir als christliche Gemeinde den Weg für die Menschen hin zu Gott? Wie viel von dem, was uns wichtig ist, bewahren wir im Herzen nur für uns, mein tolles kleines Schatzkästchen? Und wie viel trauen wir uns nach außen zu tragen, mitzuteilen, vorzuleben, zu helfen, zu begleiten? Angst brauchen wir dazu nicht haben. Denn was sagt der dritte Jesaja? Siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Den Weg bereiten, bei Jesaja ist es irgendwann die Vision der Völkerwallfahrt zum Zion. Alle Völker kommen wie in einem Sternmarsch hin zum Zionsberg, um Gott zu finden. Wir bereiten diesen Weg anders. Israel ist erworben durch die Geburt. Wir sind erworben und damit mit hineingenommen in diese Geschichte durch das Blut Jesu Christi. Wir sind gezeichnet durch das Wasser der Taufe und mit Gottes Geist beschenkt. Damit spricht er auch zu uns. Man wird sie nennen, heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Auch wir sind's. Ein heiliges Volk. Auch wir sind Erlöste des Herrn. Aber eben nicht nur für uns und mit uns, sondern auch für die Menschen um uns herum. Und ich stelle mir vor, der dritte Jesaja, er hatte eine Stadt, er hatte einen Tempel, den er zum Leuchtturm für die Menschen erklärte. Hier ist der Ort, wo Gott wohnt. Wir haben doch eigentlich viel mehr. Wir haben viel, viel mehr solche Leuchttürme. Und da meine ich jetzt nicht die, die aus Stein gebaut sind, sondern unsere Gemeinden. Die Gemeinden, in denen so diese Grundvollzüge christlichen Lebens gelebt werden. Die Martyria, wie es auf Griechisch heißt, dass man glaubhaft erzählt von dem, was das eigene Herz bewegt, das weitergibt. Die Liturgia, das, was wir jetzt tun, gemeinsam Gottesdienst feiert. Die Diakonia, der Dienst am Nächsten. Nicht nur im Stellenhaus in der Sozialstation, sondern auch in der direkten Begegnung. Und die Koinonia, die Gemeinschaft, dass wir unser Christsein miteinander leben, füreinander, nicht nebeneinander. Und so gibt es doch viele, viele kleine solche Leuchttürme, von denen ein Strahlen ausgehen kann, das Menschen zu Gott führt. Nicht zum Zion im heutigen Israel, sondern letztlich in ein himmlisches Jerusalem. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.